Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha.
Christopher.
Michael.
Christopher. Herzlich willkommen zu Making Sense, der Podcast mit Chris und Micha, bei dem wir jede Woche ein bisschen schlauer werden gemeinsam.
Ja, das hat sich langsam so eingespielt. Ich freue mich. Vielleicht noch ein bisschen mehr Elan, aber...
Es ist 20 vor 8. Das ist irgendwie so ein...
Total spät.
Stimmung.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja, das nicht nee, spät nicht, aber halt so eine Runterkommen-Stimmung. Arbeitstag ist zu Ende, Kind ist im Bett.
So. Schon.
Ja? Ja. Okay. Aber passt doch.
Ja, du wirkst aber auch ein bisschen müde. Wie geht's dir so? War die Woche kompliziert?
Ist immer alles kompliziert, aber mir geht's gut. Ich bin wacher als das letzte Mal. Heute Nacht schlafe ich wieder in der Höhle des Löwen. Morgen bin ich wahrscheinlich wieder müde. Aber sonst ist alles gut. Und du?
Okay, du? Ja, mir geht's auch gut. Ich habe dich gar nicht informiert, glaube ich. Wir sprachen ja darüber, dass wir eigentlich mal zusammen fasten wollten. Und ich muss sagen,
Ich weiß das noch. Ja. Wir werden das auch machen. Nur nächste Woche habe ich so viele Kundentermine und Workshops, da kann ich nicht fasten, das geht nicht, da brauche ich.
Michael, wie du eben gerade selbst gesagt hast, das Leben ist immer kompliziert, aber also ich hatte das Problem auch seit 2 Monaten, immer kam was dazwischen und ich habe mir jetzt am Wochenende spontan gedacht, ne, so kann es nicht weitergehen, ich ziehe das jetzt einfach durch und habe einfach ohne irgendjemanden Bescheid zu sagen, einfach angefangen, ja, und ich mache das jetzt, heute ist ja Dienstagabend, schon jetzt 48 Stunden quasi rum und ziehe das jetzt noch hier bis zum Wochenende durch, ja.
Und du machst das auch dann mit den Mini-Gerichten da, du kochst dann diese...
Genau, dieses Scheinfasten, ja. Also ich koche jetzt nicht 3-mal am Tag wie in dem Buch, sondern ich bin ein bisschen pragmatischer. Teilweise ersetze ich diese Gerichte durch nichts, also ich esse einfach nichts, ja, oder ein paar Nüsse. Aber meistens gedämpftes Gemüsesalat, sozusagen nur Gemüse, Nüsse und Samen.
Genau. Ja, weil das ist mir beim letzten Scheinfasten auch aufgefallen, dieser Kochaufwand. Ich habe dann gedacht, ey, das ist, ne, diese paar Kalorien, dann spare ich mir einfach diesen Kochstress und dann esse ich einfach nichts. Und dann, also, ne, aber mal gucken. Aber dann weiß ich Bescheid, okay.
Ich bin aber auch gleichzeitig begeistert, deshalb jetzt vielleicht hier direkt live gesprochen, Michi, mach beim nächsten Mal mit mir oder vielleicht machen wir es dieses Jahr auch noch ein zweites Mal, weil, also ist jetzt vielleicht das 20. Mal, dass ich es tue und ich bin begeistert, wie einfach es mittlerweile geht. Also man hat auch lange Zeit gar keinen Hunger und ich komme mir sehr viel sharper neudeutsch vor. Also ich habe das Gefühl, alles ist so straight to the point, ja. Kann natürlich auch sein, dass es das vielleicht nur meine gedimmte Wahrnehmung ist und ich nehme mich selbst nicht mehr akkurat wahr, aber ich bin eigentlich relativ überzeugt, dass ich einfach ein bisschen schneller in allem bin. Also
müsste ich mal wieder machen. Aber machst du auch nebenbei dann normal Sport oder hast du auch den Sport so ein bisschen zurückgefahren?
Nee, genau, also ich kann natürlich diese Top-Leistungsspitzen kann man dann nicht abrufen, wenn die Muskeln eben nicht auf die Glukose oder zurückgreifen können und man im Fettstoffwechsel ist, aber an für sich mache ich genauso Sport, einfach nur ein bisschen langsamer, ja. Und das fällt mir auch nicht schwer. Okay. Ja. Hat den netten Nebeneffekt, dass ich wahrscheinlich nochmal so 2-3 Kilochen verliere. Und gerade zuletzt hatte ich sowieso seit Wochen kontinuierlich ein bisschen verloren Richtung Traumgewicht. Und vielleicht schaffe ich das noch vor Dezember, sodass ich dann über die Feiertage wieder alles einreißen kann. Das ist der Plan.
Cool. Okay, aber das heißt, ich nehme für mich mit, du hast mich betrogen.
Ja,
du hast es so einfach gemacht, du hast nicht mehr Bescheid gesagt, nicht mehr ein Signal gegeben, ich mache das jetzt einfach und dann hätte ich ja noch mitziehen können. Ist okay, ich mache das dann jetzt auch einfach und dann ist das so. Ja?
Aber nee, wir machen das schon zusammen. Ja, Unehrlichkeit ist nicht gut, meinst du?
Und Unaufrichtigkeit, ja, so ein kleines Themachen, was ich dabei habe, erzähle ich später was.
Was eine Überleitung, nicht schlecht. Ja,
das wäre smooth gewesen, aber wir haben doch noch unseren Recap, Christopher.
Unseren Recap,
Mir ist von dir Folgendes hängen geblieben, was du das letzte Mal erzählt hast. Du hast unheimlich viel erzählt. Du hast ein Ding nach dem anderen gedroppt. Muss man sich
warum doch mal eigentlich?
Weil du einfach so viele Themen hattest. Bei dir hat sich so viel angestaut, dass du gesagt hast, du musst jetzt mal loswerden.
Mhm. Danke für den Raum.
Ja, also unheimlich viel gedroppt. 3 Sachen sind mir hängen geblieben, die ich sehr spannend fand. Und zwar das eine, dieses richtig Seufzen. Also richtig, wie kann man Stress reduzieren durch richtig ein- und ausatmen? Und da war die Faustregel länger aus als einatmen. Warum genau, hast du erklärt, kann man sich auch das Video von Huberman angucken. Aber wichtig ist also einatmen, einen Einatmer draufsetzen und dann langsam ausatmen. Das ist angeblich wissenschaftlich belegt. Eine sehr gute Möglichkeit, sofort akut Stress zu reduzieren. Das zweite war, du hast darüber gesprochen, dass der Thomas Sattelberger, ehemaliger Personalvorstand der Telekom und jetzt FDP-Politiker, eine sehr, sehr steile Hypothese aufgestellt, dass wir einfach viel zu bequem geworden sind und zu fett und zu faul und zu langsam. Man braucht mal so einen Rock. Die Leute, Deutschen müssen wieder mehr arbeiten, wieder mehr anpacken. Da haben wir kontrovers darüber diskutiert.
Darf ich vielleicht noch kurz ergänzen, weil die steile Hypothese ist ja eigentlich weniger, dass wir zu bequem geworden sind. Die teilen wir ja selbst. Aber sein Ansatzpunkt ist ein bisschen falsch oder zu stumpf. Einfach nur zu sagen, wir müssen mehr arbeiten. Fertig, ja?
Ja, genau. Ja. Einfach mehr arbeiten. Mhm. Ja, mhm. Richtig. Und dann hast du über die Nobelpreisgewinnerin im Themenbereich Wirtschaft gesprochen, die zum Thema Gender Pay Gap geforscht hat und dafür einen Nobelpreis bekommen hat und herausgefunden hat, dass die Gender Pay Gap zwischen Männern und Frauen gar nicht so sehr da ist im Sinne von Frauen verdienen einfach schlechter als Männer, sondern dass der Grund dafür, dass es einen Unterschied in der Bezahlung gibt, tatsächlich die Lebensentscheidungen von Paaren oft sind oder der Frauen, Mutter zu werden.
Ja, und dass es vorher eigentlich gar kein Gap gibt bis zur
Geburt des Kindes. Genau, vorher gibt es kein Gap und danach.
Was natürlich nicht heißen soll, dass die Frau daran schuld ist, aber also, ne,
hat Kausalität, niemand gesagt.
Ja, aber es ist tatsächlich. Genau, ein paar Aufgaben auch, das anzugehen und die Unternehmen können das nicht zu 100% beeinflussen, ja.
Genau. So.
Cool. Schön, du bist echt, das ist total anders hier alles. 40. Episode, haben wir noch 20, 25 Episoden gebraucht, bis das bei dir gesessen hat, dass wir so ein Recap machen. Jetzt flutscht das wie am Schnürchen, wie man sagt.
Wahnsinn, ne? Ja. Oder vielleicht habe ich erst nach 40 Episoden dir mal so richtig ehrlich zugehört. Das kann auch sein.
Oh, ich sehe schon. Ehrlichkeit ist ein großes Thema bei dir häufig. Ich bin
nein, so also Quatsch. Nein, ich höre dir immer zu.
Okay, dann noch kurz. Du hast ja praktischerweise mir letzte Folge, wie gesagt, den Raum gegeben. Danke nochmal für den Raum. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und hattest gar nicht so viel Themen mitgebracht. Wenn ich das hier richtig sehe, hast du sogar 3 Themen angekündigt und trotzdem nur von 2 erzählt. Ja? Das war einmal der leider ausgestorbene Beruf des Worterfinders, des Eindeutschers, könnte man vielleicht auch sagen. Ja?
Also Eindeutscher, ja.
Der Eindeutscher. Ja? Ja. mehr dazu in der Episode. Und du hast einen für dich krassen Prozentrechnungshack entdeckt, wie man leichter mit Zahlen im Alltag umgehen kann. Wie genau, muss man die Episode hören. Und worüber wir explizit nicht gesprochen haben, war AfD und Israel. Wir haben es da nochmal ganz gut kurz gemacht, aber ich fand, das war ein konstruktiver Schwenk, nur ganz kurz. Ne?
Ja.
Darauf hätte ich aber heute noch ein kleines Update später. Auch wieder nur klitzekleines
ganz bisschen. Ganz kurz.
Ja. Mhm. Ja.
Mini bisschen, ja.
Genau.
Ja, super.
Und wie legen wir heute los? Was brennt hier unter den Nägeln, unter den Füßen, unter den Haaren?
Ja, ich habe ja ein Thema angekündigt, worüber ich dann einfach nicht gesprochen habe. Vielleicht erzähle ich das mal. Und zwar, ich bin ja, wie viele unschwer wissen, ein Fanboy von der Plattform 9gag.com. Und da bin ich über ein Video gestolpert und die Überschrift heißt, ich setze es auf Englisch, Baby Humans Sense of Scale isn't developed until 3 years. Heißt auf Deutsch, kleine Kinders, das Gefühl für Maßstäbe ist bei Kindern bis zum Alter von 3 Jahren noch nicht voll entwickelt. Und dann ist es ein Video eines Versuchsaufbaus, wo kleine Kinder, also Pi mal Daumen, 2-jährige Kinder in den Raum gelassen werden und da sind große Spielzeuge, eine große Rutsche, ein großes Auto und zwar groß im Sinne von, das Kind kann auf der Rutsche rutschen, kann sich in das Auto reinsetzen, ja, und mit diesen Sachen spielen. Und dann geht man sie aus dem Raum raus und bringt exakte Kopien dieser Spielzeuge in den Raum rein, allerdings klein. Also so ein Mini-Spielzeugauto, in das sie sich vorher reinsetzen konnten. Und die Kinder versuchen dann tatsächlich, diese Spielzeuge so zu benutzen wie vorher. Ja, also versuchen, sich in das Auto reinzuquetschen, was offensichtlich nicht geht. Also aus unserer Sicht offensichtlich. Und da habe ich mir das angeguckt, dachte mir so, das kann doch nicht sein. Also das so. Und dann habe ich das mal gegoogelt und es ist tatsächlich so. Es ist ein Fachbegriff, also Children's Scale Error, also der Maßstabfehler von Kindern. Und der wird tatsächlich erforscht. Und zwar nicht im Sinne von, gibt es oder gibt es das nicht, sondern warum passiert das genau? Und gibt es da Unterschiede in der Kultur oder ne, wie auch immer? Ja, und diesen Scale-Error gibt es. Man kann nur noch nicht, es gibt nur verschiedene Erklärungsmuster, warum das so ist. Ne? Also ist das wirklich so, dass Kinder einfach dass denen da die Einschätzung fehlt? Oder kann es sein, dass da einfach Emotionen überkochen, wenn man so Bock hat, damit zu spielen, dann einfach, dass es egal ist, dass man da nicht reinpasst, man will da einfach trotzdem mitspielen. Also das sind verschiedene Erklärungsmuster, aber es ist beobachtbares Verhalten, dass Kinder offensichtlich versuchen, Dinge so zu benutzen, als könnten sie sie benutzen, obwohl sie offensichtlich viel zu klein sind.
Also ich habe das Video angeschaut, das war ja auch relativ kurz und sieht so witzig aus, wie die das da wirklich versuchen, da diese Miniaturrutsche runter zu rutschen oder den Fuß in dieses Miniaturauto zu machen, ja. Aber ich finde es interessant, bei vielen Dingen, das Video sah auch schon ein bisschen älter aus, weiß man ja dann irgendwie, kann man dann heutzutage genau sagen, ja, dann ist der und der Teil im Gehirn noch nicht entwickelt, aber da interessant, dass man es da einfach immer noch nicht weiß, was da nicht entwickelt ist, ja. Aber finde ich eine spannende Frage, weil man ist halt häufig, ne, wir erleben es ja jetzt am eigenen Leib, beeindruckt, wie schnell Kinder was schon alles können, aber manchmal ist man genauso beeindruckt, dass man denkt so nach 2, 3, 4 Jahren, krass, dass die das überhaupt noch nicht checken, ja. Also ganz witzig, ja. Okay, genau, das war also das Thema, der sogenannte Children's Scale Error, danke dafür.
Ganz genau, den gibt es und das ist kein Witz, ist kein Fake und der wird erforscht, genau. Mhm. Das ist so das Erste, was mir unter Nägeln gebrannt hat. Und das andere Thema ist länger, deswegen würde ich erstmal gerne.
Super, da würde ich ein paar kleine platzieren. Also ich habe mal wieder mich immens weitergebildet für diesen Podcast. Ich würde anfangen mit so 3, 4 Updates aus wieder den letzten 1, 2 Episoden, was ich ganz interessant finde. Erstens würde ich in den Shownotes mal verlinken, eine neue Umfrage vom IFO-Institut war es, glaube ich, wo wir wieder über die Produktivität im Homeoffice und hybrides Arbeiten sprechen können. Hatten wir kürzlich getan, ne? Und unsere Theorie war ja, Homeoffice kurzfristig Steigerung, langfristig nicht, Hybrid die Lösung und das bestätigt das meines Erachtens so ein bisschen. Das war jetzt keine wissenschaftliche Studie, muss man wissen, sondern eine Umfrage bei den Unternehmen und sie sagen, naja, ganz vor Ort oder Hybrid, also bei den Jobs, wo das offensichtlich auch nur geht, keinen Unterschied in der Produktivität, ja, also was, wo man jetzt sagen könnte, vielleicht ist Hybrid, hat man da diese produktiveren Phasen zu Hause, wo man keine Ablenkung hat, aber macht eben auch viel anderes, ja. So oder so, aber würde ich sagen, naja, wenn es auf die gleiche Produktivität für Unternehmen herausläuft, also besonders das hybride Modell, dann ist es ja trotzdem meines Erachtens net positiv, weil die Leute sind halt dann zufriedener, ausgeglichener, weniger krank, ne? Also das war so ein bisschen eine Bestätigung, ja.
Ja,
genau.
Ist so.
Dann hatte ich noch ein Update zu den Zahlen, zu meinen Mius und Mias, wie du mir immer vorwirfst, ne? Dass ich ja so lockerlässig über große Zahlen spreche. Ja. Aufgrund meines Interesses zu dem Bundeshaushalt. Und da habe ich jetzt einen Artikel gelesen, kürzlich, wo es nochmal um aktuelle Zahlen ging. Und das wollte ich einfach nochmal unterstreichen, diese Aussage, dass ich es einfach manchmal falsche Priorisierung finde, wo wir Ewigkeiten über welche Budgets reden, ne? Dass die Bahn irgendwie ja vor ein paar Jahren nur in Anführungszeichen 50 Milliarden brauchte, haben wir nicht gemacht, ewig rumdiskutiert. Und es ist einfach ein Thema, was die gesamte Bevölkerung beschäftigt, diese Scheißbahn. Und dann sieht man Zahlen von den letzten 12 Monaten. Natürlich war Krieg und Energiekrise und arme Leute können es sich nicht leisten, das ist schon klar. Aber ganz spontan hat der Staat da mal 40 Milliarden für die Gas und 43 Milliarden für die Stromsubventionen bereitgestellt. Ne? Also es ist einfach, also ja, das ist wichtig. Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll. Aber ich verstehe einfach nicht, warum wir bei der Bahn da Ewigkeiten über solche Summen reden, ja. Also unterstreicht nochmal mein Making Sense da. Falsche Priorisierung im politischen Diskurs. Apropos Bahn, du fährst gerne Bahn grundsätzlich und tust das auch ab und zu, ne? Auch wenn es nervig ist.
Ja.
Genau, du nutzt auch diese App, nehme ich an, von der Bahn.
Den DB-Navigator, ja.
Ja, genau, den DB-Navigator. Was ich schon, wo ich mich seit Jahren drüber aufgeregt habe, weil ich habe, also jetzt mittlerweile mache ich es richtig, aber ich habe wirklich jahrelang, wenn ich irgendwie nur alle paar Wochen Bahn gefahren bin, auf dem Smartphone diese App gesucht und habe halt nach Bahn gesucht. Also ich gebe halt Bahn ein, ne, von wegen oder Deutsche Bahn, was weiß ich, ja. Du weißt dann, was passiert?
Du kriegst nicht den Navigator angezeigt.
Genau, und wenn du es ganz falsch gemacht hast oder eigentlich richtig, dann, es gibt ja eine Bahn-App, aber das ist halt nur, um deine komischen Bahnpunkte zu sammeln und in Prämien einzulösen, ja. Das heißt, also, ich hab bestimmt die letzten 5 Jahre
Bahnbonus.
Bahnbonus, genau. Dann kam diese falsche App, ja. Und ich dachte mir, warum haben die überhaupt 2 Apps, ja? Und nennen den DB-Navigator. Mittlerweile kann ich das. Und jetzt haben sie verkündet, sie wollen das ja alles besser machen. Und es wird eine neue App kommen. Und der DB-Navigator wird abgeschaltet. Hast du das schon gelesen?
Ja, ich bin erschüttert, weil die haben jetzt ja gerade erst ein neues Design rausgebracht. Also,
ja, also du wusstest doch schon, dass sie den Navigator abschalten?
Ja, ich habe das als News bekommen, als Newsletter. Allerdings habe ich gedacht, dass es den Navigator Business trotzdem noch gibt.
Ach, es gibt einen Navigator Business, das wusste ich nicht.
Habe ich so verstanden.
Naja.
Ja.
Okay, also Fun Fact, also wo ich mir denke, was machen die Leute da? Also dieser Navigator wird abgeschaltet und ich dachte mir, cool, haben die jetzt so eine universelle App dann ab 24? Also genau, es wird erst im Laufe von 24 abgeschaltet. Man kann das jetzt schon auch die nächsten Monate benutzen, keine Angst, ja. Dann dachte ich, machen die jetzt so eine einheitliche Bahn-App, die einfach nur Bahn heißt? Nein, die neue App, die heißt NextDB Navigator. Also der gleiche Name, nur mit Next davor. Also schon mal begrenzt sinnvoll. Anstatt, dass sie die alte App updaten, ne? Und du kannst die neue jetzt schon benutzen, hat aber noch nicht alle Funktionen. Und wenn du, obwohl du mit dem gleichen Login eingeloggt bist, beim alten kaufst, kannst du ein Ticket, kannst du das Ticket nicht in der neuen App abrufen, ja? Also es ist alles ein Hin und Her und eine Verschlimmbesserung meines Erachtens, ja? Aber langfristig, die nächsten ein, zwei Jahre, soll das dann alles in diese eine App münden. Ich fand halt den Namen so ein bisschen unglücklich. NextDB Navigator. Meine Fresse, ja. Genau, also zuerst gehört hier bei Making Sense mit Micha und Chris die beliebte DB Navigator-App wird es bald nicht mehr geben, nicht wundern.
Ja, und die neue funktioniert noch nie richtig. Also irgendwie ist es, also, was sollst du sagen,
Ja, was sollst du sagen,
Also das ist ähnlich traurig wie, ich habe ja, sorry für den Mini-Exkurs, das passt gerade perfekt. Ich habe doch ich bin ja Gamer und ich verfolge ja, was in der Gaming-Welt so alles passiert. Und ich habe ja mal darüber geredet, dass mein geliebtes Spiel Diablo, was mal von einer richtigen Spielefirma rausgebracht wurde, die richtig Herz dabei war, ja? Seit es von Activision gekauft wurde, wurde es also kommerzialisiert und so viele Fehler und es ging nur um Geld verdienen und tralala. Jetzt haben die Entwickler angeblich zugehört, sich dem Feedback angenommen und haben eine neue Season rausgebracht, wo sie angeblich alle Dinge, die in der ersten Season nie, also richtig schlimm waren, verbessern wollten und haben einen 1,5-minütigen Trailer rausgebracht, was sich in der neuen Season alles verbessert. Und ein Streamer, der auch so ein Hardcore-Gamer ist und auch selber mal irgendwie Analyst, weil er auch mit Zahlen ganz gut kann, hat ein Kommentierungsvideo rausgebracht und hat gemeint, also er kam aus dem Lachen nicht mehr raus, hat gemeint, ich zeige euch einfach mal diesen 1,5-minütigen Trailer von Blizzard, was in der neuen Season euch erwartet und ich gebe mal konstruktives Feedback. Und ohne Scheiß, jede einzelne Zahl, die in diesem Video vorkam, war falsch. Also die haben also richtig cool gemachtes Video mit Animationen und so und dann wurde erklärt, inwiefern sich die Erfahrung, die du pro Monster bekommst, ver-x-facht. Und dann haben die eine Rechnung aufgemacht und also jede einzelne Formel, die die da gezeigt haben, war mathematisch falsch. Und der kam halt aus dem Lachen nicht mehr raus, weil er meinte, Leute, wenn das das Beste ist, was ihr habt, ja, dann erklärt sich alles, was mit diesem Spiel nicht funktioniert, ja, weil ihr einfach ihr habt keine guten Leute mehr, ja.
Und die falsche Struktur. Das wäre vielleicht das Making Sense bei Bahn als auch bei wie heißt die Firma?
Activision Blizzard.
Activision Blizzard. Wurde die gerade gekauft oder ist das eine andere?
Ja, die wurden von Microsoft für fast 40 Milliarden Dollar übernommen. Mhm. Okay. Der größte Gaming-Deal der Geschichte.
Dann wird es vielleicht wirklich besser, wenn jetzt Microsoft dahinter steht.
Hopefully.
Ja.
Hopefully.
Also Making Sense ist manchmal einfach Hopfen und Malz verloren bei falschen Leuten und Strukturen. Schade, ne?
Vielleicht ist das der Grund, warum bei der Bahn die Milliarden nicht locker gemacht wurden. Ich dachte, wo gehen die genau hin?
Das ist wiederum ein guter Punkt. Das hätte man mal die Gegenseite beleuchten sollen, dass du natürlich, wie heißt das, schlechten Geld nicht noch mehr hinterherwerfen willst oder sowas, ne?
Ja. Wenn du schon Don't weißt, throw good money nicht, after bad money.
Genau, ja. Ähnlich wie bei der Bundeswehr war ja auch schon ein bisschen das Learning bei diesem 100 Milliarden Paket nach dem Ukraine-Krieg und nach einem Jahr waren irgendwie 1,6 abgerufen. Ja. Das Geld war eigentlich auch nicht immer unbedingt das Problem, sondern die Beschaffungsstruktur, gell?
Übrigens, kleine Live-Korrektur, die Übernahme von Microsoft, von Activision Blizzard in Richtung Microsoft waren knapp 70 Milliarden Dollar, nicht 40, 70.
Genau, und die sollte blockiert werden oder ne, von den Kartellbehörden, da sind die seit 2 Jahren.
Die versuchen es immer noch, weil die Angst haben, dass dann die Marktmacht zu groß ist, aber die haben ein paar Zugeständnisse gemacht und so. Aber damit ist Microsoft wirklich langsam auf der Gaming-Industrie einer der größten, wenn nicht sogar der größte Player. Also muss man mal aufpassen, was da jetzt passiert.
Ja, super.
Mit den Gaming-Titeln.
Da muss der gute Staat, der passt auf uns auf, der muss das machen, weil diese Großen werden ja immer größer. Unglaublich. Nee, jetzt mal im Ernst, also wenn du da so eine 70 Milliarden Company schluckst, ist schon heftig. Na gut,
total. Aber das zeigt aber auch, letzter Satz, zeigt aber auch, das ist eine Industrie, die, wenn man mit Gaming nichts zu tun hat, sie fliegt völlig unterm Radar, aber da ist aus meiner Sicht für die Zukunft, also da wird viel Geld verdient in Zukunft.
Ja.
Viel, viel, viel Geld. Ja,
ja, das stimmt schon. Ich merke schon in den letzten 10 Jahren eigentlich, damals noch auf der ach, wie heißt diese Technikmesse? Cebit, genau, ja. Dass damals schon gesagt wurde, hey, Gaming unterschätzt jeder, es wächst mit Milliardensummen jedes Jahr. Und immer höre ich eigentlich, das unterschätzt man und man muss da mehr machen und bla bla. Aber es kommt trotzdem nicht so in den Fokus der allgemeinen Öffentlichkeit. Und dieser Spalt zwischen Gamer und Nicht-Gamer in der Industrie und damit auch bei den Menschen und auch in der Industrie bleibt irgendwie so groß. Ja? Wahrscheinlich freuen sich einfach diejenigen, die in der Industrie schon sind, und jetzt halt auch Microsoft, dass da nicht so viele andere draufspringen, sondern die da sind, machen einfach immer mehr Geld. Ne? Genau, ein bisschen an Anlehnung an das wäre noch ein Update. Und dann bin ich mir mal ein Update durch zu unserem Thema künstliche Intelligenz.
Eieiei.
Da habe ich ja mit dir auch schon das eine oder andere geteilt. Zum einen diese ChatGPT-Neuigkeit, die du, glaube ich, schon benutzt. Nee, du hast sie noch nicht benutzt, weil du nicht den Premium-Account hast. Ne? Dass du jetzt mittlerweile in der App mit Premium haben wir darüber hier schon gesprochen? Nee, oder? Das habe ich mir noch notiert, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben, dass du jetzt diese Bildfunktion DALL-E integriert hast, ja? Dass du es jetzt in der App auswählen kannst, auch wenn du auf ChatGPT bist und musst nicht auf irgendwo anders hin oder in irgendeinen shady Discord-Channel, sondern du kannst es jetzt dort benutzen und einfach einstellen, anstatt dass du eine Frage stellst, erklär mir das und das, kannst du oben Dropdown auf DALL-E, wie heißt es, DALL-E, wechseln und sagen, erstell mir das Bild. Ja. Ja. Ich habe das jetzt mal ausgiebig mit meiner Frau getestet und ich muss sagen, das ist cool, dass das funktioniert. Ich habe echt große Hoffnung, dass das in 2, 3, 4 Jahren besser wird, weil ich glaube, man unterschätzt noch die Komplexität zwischen der Vorstellung, die der Mensch hat, wenn er so 1, 2 Sätze schreibt und irgendwas haben will, bildlich, und wie das dann die KI verarbeitet, weil da kommt immer noch was zu Buntes raus oder es passt nicht, sie checkt nicht, wenn du sagst, na, das, wie du es da oben gemacht hast, aber anders, das läuft noch überhaupt nicht rund. Also ich fand irgendwie den praktischen Nutzen sehr, sehr begrenzt, leider immer noch, ja. Es ist momentan eher so nett anzusehen, sozusagen, aber jetzt nicht so, dass du genau die Bilder machen kannst, die du brauchst für eine PowerPoint oder für eine Homepage oder im Fall meiner Frau, um einen Charakter zu entwickeln in einem Buch. Das ist einfach noch zu schwer. Aber fand ich ganz interessant, mal mit rumspielen.
Dann vielleicht da auch noch eine News. Google hat ja ein eigenes Large Language Model und eine eigene KI namens Bard, B-A-R-D. Und das war bisher in der Beta-Phase und das wird jetzt kostenlos für Leute zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich nicht kostenlos wird die Integration in die Google Business Suite, also Google Docs und keine Ahnung was. Also da gibt es dann solche Tralalas, für die du Geld zahlen musst, aber der Standard-User, wie ich zum Beispiel, kann den Bard kostenlos nutzen. Sollte man auch mal auf dem Schirm behalten, weil der ist auch sehr mächtig. Ja,
ich bin gespannt, du wirst es wahrscheinlich ja ausprobieren, was du in ein paar Wochen erzählst. Ich hatte ja vor ein paar Episoden schon mal erzählt, dass so aus dem Nähkästchen geplaudert wurde von Google-Mitarbeitern, dass die dass sie so eine unbegrenztere Version haben, die irgendwie viel, viel leistungsfähiger ist als das, was sie der Öffentlichkeit geben. Weiß nicht, ob die da jetzt ein bisschen mehr Leistungen auch öffentlich machen. Und was diese Google Suite-Integration angeht, hat ja auch Microsoft so gemacht, dass sie bei ihrem Office-Paket da jetzt diese KI-Funktion aktiviert haben und dann dafür aber noch mal mehr Geld wollen monatlich als für die normalen Lizenzen, die du bezahlen musst für Office und Word und so weiter und so fort. Ne? Also nochmal 30 Euro mehr. Damit spielen wir jetzt hier bei uns im Unternehmen ein bisschen rum. Weil in der Theorie ist es natürlich da besonders gut vorstellbar, dass man sagt, guck mal, hier habe ich eine Word-Datei, mach daraus mal eine PowerPoint. Ne? Da bin ich sehr gespannt. Also stehen uns viele Änderungen bevor. Dann fand ich zum Thema KI ganz interessant diese Podcast mit Lex Friedman. Da hast du ja gesagt, hast du auch gesehen. Den fandest du aber gar nicht so beeindruckend. Vielleicht erzähl du mal was drüber.
Also du meinst das mit dem Metaverse, wo er mit dem Mark Zuckerberg, mit dem Avatar, ich fand das unfassbar beeindruckend.
Ah, okay. Erzähl mal kurz.
Ja, du hast im Prinzip, das war der erste Podcast, der im Metaverse stattgefunden hat. Also die beiden haben eine riesige Brille aufgehabt, so eine Augmented Reality Brille, die, ich glaube, die ist sogar die eigene von Meta. Ne? Die haben ein eigenes Ding rausgebracht.
Ja, kurze Korrektur, aber dann ist es, glaube ich, nicht Augmented, sondern Virtual Reality Brille.
Richtig, richtig. Mhm. Ja. VR-Brille, die darüber hinaus dein Gesicht scannt, live scannt und deine Gesichtszüge und dann einen virtuellen Avatar von dir erstellt. Und du kannst im virtuellen Raum dann mit einer anderen Person, die ebenfalls so ein Ding aufhat, einen ähnlich echten virtuellen Avatar sehen und dich dann in dem Raum virtuell so positionieren, wie du willst. Und dann hast du das Gefühl, du siehst diesen Menschen vor dir, bist aber am anderen Ende der Welt, buchstäblich. Und dann kann man diesen Podcast quasi bei YouTube sich angucken und sehen, wie die sich gesehen haben. Und das ist schon My Lovely Mr. Singing Club. Ja,
ja, ich fand das ganz interessant. Ich hätte ja gesagt, dass Meta ja so groß angekündigt hat und auch seinen Namen geändert hat vor, ich weiß gar nicht, mein Jahr, eineinhalb. Und der Zuckerberg sowieso ein bisschen kritisiert wird, dass er so krass auf dieses Thema abfährt. Und dann kam jetzt lange Zeit erstmal nichts, was mich vielleicht aber auch nicht ganz wundert. Es wurde teilweise auch über ihn gelacht, wie grafisch das dargestellt ist, diese Videos, die sie die letzten ein, zwei Jahre veröffentlicht haben.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass das ähnlich vielleicht wie mit den KI-Chat-Modellen da ist, also wie ChatGPT, dass du jahrelang immer hörst, ja, wie besser, oder man kann das hier nochmal testen, und plötzlich macht's Bumm und dann sind alle beeindruckt von einem Spruch, weißt du? Das kann ich mir da auch vorstellen,
das ist,
oder?
Das ist halt, es ist halt, noch wird's belächelt. Noch musst du halt so einen riesigen Apparat hier auf den Kopf setzen, damit sowas funktioniert. Gib dem ein paar Jahre oder Monate, mittlerweile geht das ja halt relativ schnell, und du hast eine Kamera auf dem Monitor, die scannt dich ab und du kannst dann, also, ne? Und dann wird das wie in Star Wars Filmen, wo in den 80er Jahren diese Hologramme, und dann hast du die Leute, so, das wird alles kommen. Es dauert halt nur ein bisschen, und die Leute, die das halt zu früh ankündigen, werden halt ausgelacht. Und irgendwann lacht man dann halt nicht mehr.
Aber, ja. Also was ich an bei dem Video, also ich habe immer mal Zweifel, wie praxisrelevant ist das? Also wie schnell werden die Dinger so klein? Also im Vergleich zu den Apple Glasses, die jetzt rauskamen. Oder das war auch Virtual Reality, ne?
Ist auch so eine Brille, aber eine Augmented Reality Brille.
Stimmt, sie kann theoretisch, glaube ich, sogar beides. Die kann, glaube ich, beides. Aber die Idee ist, dass du eigentlich schon die reelle Umgebung siehst und ein paar sinnvolle Ergänzungen hast, ne?
Genau.
Die ist ja schon ein bisschen kleiner, wirkt das, ja. Aber ich frage mich halt, wie oft. Also hat das wirklich so Nutzen, dass du dich im Office dann, kann man sich eigentlich schon vorstellen, dass aufsitzt und dann in so einem virtuellen Meetingraum mit den anderen Leuten bist. Ist, glaube ich, schon geiler, als einfach nur so einen Videochat zu haben, wahrscheinlich.
100 Pro?
Okay, 100 Pro. Ja. Was ich bei dem Video auf jeden Fall gelernt habe, ist so ein bisschen die konkretere Vorstellung, wie du es gesagt hast, dass live dein Gesicht gescannt wird. Also es ist nicht so, dass du quasi, was man sich ja schon vorstellen kann, irgendwie in eine 3D-Umgebung gesetzt wirst und du siehst die Videoaufnahme von dem anderen, dass das irgendwie integriert bist, ne? Sondern dass es technisch Finesse ist, weil da ein 3D-Modell live erzeugt wird, und dann vorher wird ja auch, glaube ich, dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dein Gesicht gescannt, sodass die Haut draufgelegt wird, wie halt du bei Computermodellen wahrscheinlich auch arbeitest mit deinem Computerspiel, ne? Sodass quasi live das Bild erzeugt wird und es eben kein Video im klassischen Sinne ist, ne?
Und das fand ich. Also kann man nur empfehlen, guckt euch das mal an, wenn ihr das nicht gesehen habt. Wir verlinken das, und das ist schon Next Level. Ja.
Genau, und Next Level, ansonsten letztes KI-Update war, wobei ich da jetzt wegen der Paywall selbst noch nicht tiefer reingucken konnte, dass jetzt es ein Angebot gibt, wo KI die Intelligenz von öffentlichen Personen, in dem Fall war es Manager, messen kann angeblich. Hast du das gesehen, anhand von Reden?
Ja.
Also ich weiß nicht, also da ist natürlich die Frage, inwiefern sagt Eloquenz etwas über Intelligenz aus? Also ich weiß nicht, ob wir es hier schon drüber hatten. Kannst du vielleicht als Psychologe mehr oder weniger was zu sagen? Weißt du das?
Nee.
Okay.
Nicht wirklich.
Okay, müssen wir es mal schlau machen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Grundkorrelation hat, also wie eloquent du bist. Also ich glaube,
würde ich keine Aussage zu treffen wollen. Kann sein, kann nicht sein.
Ich merke, du hast gelernt auch aus diesem Podcast, vorsichtiger mit Aussagen zu sein, ja? Dann würde ich mir das mal aufschreiben für nächste Folge.
Ich weiß es halt buchstäblich nicht. Keine Ahnung, ob es da Studien zu gibt oder so, ob das irgendeine Relevanz hat.
Ja, finde ich spannend. Auf jeden Fall laut der AI, ne, konnte man da Unterschiede messen, und besonders gut sprechende Reden schließen angeblich auf krasse Intelligenz, ja. Mal gucken, ob das potenziell so ansatzweise einen Intelligenztest ersetzen kann in der Zukunft, was natürlich das auch ein bisschen transparenter machen würde, ne? Also jetzt nicht, dass das was Gutes wäre, aber wenn du plötzlich anhand von Sprechen, von Reden, von Videos einen relativ verlässlichen Wert eines IQs auf Menschen legen kannst, schon ein bisschen komisch, finde ich, wenn das transparent wird, finde ich, ja.
Ja, und dann kommt jemand auf die Bühne und dann siehst du sofort, ein IQ von 80, den brauche ich nicht zuhören, der kann gerade mal eine Banane schälen.
Sonst, genau, was dann
unfair.
Was dann auch in der Augmented Reality Brille da direkt eingeblendet wird, weißt du siehst die Menschen rumlaufen, die haben alle so eine Zahl über dem Kopf, was dann nicht deren Lebensenergie ist, sondern deren Intelligenzquotient. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, also wir müssen schon aufpassen, dass die Welt hier in der Zukunft noch Spaß macht, würde ich mal als Making Sense festhalten, ja.
Mit Sicherheit.
So, jetzt kannst du mal wieder machen, weil danach, ich habe noch ein größeres Thema und noch so, das war ja sozusagen erstmal Updates von Themen aus der Vergangenheit. Ich hätte jetzt nochmal so sozusagen drei, vier andere Dinge, aber please.
Ja, ich habe ja darüber gesprochen, über das Thema Unehrlichkeit. Ich war am Wochenende in der Sauna mit meiner Frau. Das ist aber jetzt nicht das Making Sense, ja? Sondern ich habe ein Buch gelesen mal wieder. Unfassbar,
In der Sauna, oder?
Ja, genau. In der Sauna hat man ja dann das Handy im Spind idealerweise, und dann hast du nur dich, diese Saunalandschaft und vielleicht ein Buch, ja. wenn man nicht einpennt, wie mir das leider oft passiert. Ja. So. Und da gibt es ein Buch von einem Mann, der heißt Dan Ariely. Und das Buch heißt Predictably Irrational, also auf Deutsch vorhersagbar irrational. Ist ein sehr interessanter Mann, der hat auch einen TED-Talk mal rausgebracht. Der ist deswegen interessant, auch wegen seiner Hintergrundgeschichte, weil ich glaube, lass mich nicht lügen, 70-80% seines Körpers sind verbrannt. Der hat bei einem Chemieunfall in einem Chemiewerk, hat er ganz schön mit Verbrennung von sich getragen und die Zeit im Krankenhaus hat ihn dazu geführt, das zu studieren, was er jetzt studiert. Also ne, menschliches Verhalten, irrationales Verhalten, tralala, hat ein Buch darüber geschrieben. Und verschiedene Denkurteilfehler beschreibt er und hat entsprechend Experimente durchgeführt und beschreibt Experimente und berichtet darüber und zieht Conclusios daraus so. Und eines der Kapitel, das ich gelesen habe, das hat fand ich sehr spannend und das habe ich mir durchgelesen und möchte darüber berichten. Und zwar über die Frage, warum wir unehrlich sind und was wir dagegen tun können.
Mhm. Wird das jetzt unangenehm?
Nee, gar nicht. Und zwar die Herleitung, ich habe es ein bisschen zusammengedampft, die Herleitung ist folgende, und zwar, es gibt verschiedene Verbrechen, die in der Gesellschaft unterschiedlich schwer bewertet werden. Also ganz klassisch zum Beispiel, wenn jemand in den Laden geht und einen Fernseher klaut, am besten mit Maske und mit einer Waffe und bedroht Leute, da kommt die Polizei und dann, also das wird schwer, dann wird er gefasst, dann kommt er vor Gericht, also wird viel Aufwand betrieben, um dieses Verbrechen zu ahnden, weil es halt irgendwie wiegt schwer, obwohl der finanzielle Schaden vielleicht gar nicht so hoch ist. Und 2004 in den USA gab es mal eine Erhebung, da war der wirtschaftliche Schaden von Diebstählen 525 Millionen US-Dollar. Also der reine Sachschaden von geklauten Sachen. Und die Kosten, die der Staatsapparat dazu hat, um das Ganze zu verfolgen und so, ist gar nicht mit berücksichtigt. So. Dagegen ist der Schaden durch Diebstahl von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz ja, in Summe 600 Milliarden
was?
Dollar pro
600
Jahr.
600 Milliarden?
So. 2004. Ja. Okay. So. So. Dazu kommen dann noch Berichte von der Versicherungsindustrie, dass Kunden ca. 24 Milliarden Dollar zu viel an Vermögensschaden versuchen geltend zu machen. Also wenn du sagst, ne, Haftpflicht und bla und das ist kaputt gegangen, ja, das war so und so teuer, ne, dass sie einfach noch versuchen, noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und die amerikanische Steuerbehörde hat 2004 geschätzt, dass 340 Milliarden an Steuern in Anführungszeichen hinterzogen werden, also deren Berechnungen, was man an Steuern haben müsste, versus was die Leute dann tatsächlich vom Staat wieder zurückbekommen bei der Steuererklärung, das passt alles nicht zusammen. Und er hat sich dann gefragt, also warum ist das so erstmal, ja? Also warum werden diese White-Collar-Crimes, wie er das nennt, also White-Collar heißt einfach Leute, die ein Hemd tragen, also ja.
Büroarbeiter.
Office-Leute, Büroarbeiter. Warum werden die oft weniger schwer bewertet als so klassischer Diebstahl oder was auch immer? Obwohl die innerhalb von viel kürzerer Zeit viel größeren finanziellen Schaden anrichten können. Man nimmt zum Beispiel, das war ja in Amerika damals eine ganz riesige Geschichte, dieser Enron-Skandal, ne? Worum sehr schlaue.
Da nochmal?
Das war so ziemlich die bemerkenswerteste Firmenpleite, die es gab, wo viele Leute in Abgrund gerissen wurden, weil Enron behauptet hätte, sie wären eines der erfolgreichsten Unternehmen der amerikanischen Geschichte. Und am Ende stellte sich raus, die hatten einfach nur sehr kreative Buchhalter. Und von dem ganzen Erfolg war alles Schall und Rauch.
Darüber gibt es sogar einen Film, den habe ich mal auch gesehen. Das war jetzt sozusagen, was war das? Also so im Sinne von Aktien, Bilanzfälschung und viele haben investiert. Und
ja,
so, oder? Okay.
Ja, genau. Genau so. Und dann haben die Forscher sich Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, also vielleicht gibt es zwei Arten von unaufrichtigem oder unehrlichen Verhalten. Und das eine ist das von einem klassischen Räuber, der eine aktive Kosten-Nutz-Analyse durchführt und sagt, stell dir vor, so ein paar Dudes, die in einem Auto sitzen, um eine Tankstelle rumfahren und sich überlegen, okay, wie viel Geld ist da wohl in der Kasse? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir da reingehen, das Ding rausholen und wieder rauskommen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir erwischt werden, wenn wir erwischt werden? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir vielleicht irgendwie nur ein paar Tage sitzen und so? Und dann machen die eine aktive Kosten-Nutz-Analyse und entscheiden sich, unehrlich da reinzugehen und sich Geld zu klauen, ja, so. Und dann gibt es diese andere Art der Unehrlichkeit, die hauptsächlich von Leuten begangen wird, die sich eher so als rechtschaffen bezeichnen, wie wir zum Beispiel. Und das sind dann solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, diesen einen Kulli im Konferenzhotel sich ausleihen, ja, oder mal so ein Block, ja, die haben ja 20, nehme ich mal einen mit, ja, oder bei einer Versicherung bisschen mehr angeben an Schaden, was da irgendwie kaputt gegangen ist, als er sich kaputt gegangen ist. Oder, ne, also Geschäftsessen mit einem Freund und so tun, als wäre das ein Geschäftsessen gewesen, wo du den Freund zum Essen eingeladen hast. Also die Kleinigkeiten.
Ja.
Das ist die andere Art der Unehrlichkeit. So. Und also das würde eher in diese White-Collar-Crimes passen. Also Leute, die eigentlich sagen, ich bin eigentlich ein guter, ehrlicher, rechtschaffender Mensch und dann mache ich mir so hier mal da, lass mal was mitgehen und so. Und da ist dann keine große Kosten-Nutzen-Erwägung hinten dran. Und ja. Die Forschungsfrage war, wie weit verbreitet ist diese zweitere Unehrlichkeit, dieses kleinere, ne, bisschen schummeln, bisschen was mitgehen lassen. Und kann man ehrliche Leute dazu verleiten, sich unehrlich zu verhalten? Und wenn man sie dazu verleiten kann, unehrlich sich zu verhalten, wie weit kann man das treiben? Mhm. Ja, also so. Und dann haben die einen Versuchsaufbau gemacht an der Harvard Business School, ja, wo ja die zukünftige Management-Elite Amerikas ist. Und die haben folgenden Versuch gemacht. Und zwar, du hast ganz simplen Test, 50 Multiple-Choice-Wissensfragen, was ist der längste Fluss der Welt, sowas. Ja. Und ja, du bekommst für jeden richtige Antwort, kriegst du 10 Cent. Und die haben 4 Versuchsgruppen aufgeteilt, und zwar folgendermaßen. Versuchsgruppe 1 ist die Kontrollgruppe. Das heißt, die hat keine Möglichkeit zu schummeln und die kriegen ein Arbeitsblatt, wo die Fragen sind, wo du ankreuzen musst. Und du kriegst ein Auswertungsblatt, ja, wo du quasi nur angeben musst, ich habe bei der ersten Frage A geantwortet, bei der zweiten B und so. Und du gibst dann das Fragenblatt und das Auswertungsblatt vorne bei dem Prüfer ab und der guckt sich an, welche Antworten du wo angekreuzt hast. Er hat die richtigen Antworten vor sich liegen und je nachdem, was du halt angekreuzt hast, kriegst du dann dein Geld. So. Die Gruppe 2 hat auch ein Arbeitsblatt, wo sie die Sachen ankreuzen muss. Die kriegt ein Auswertungsblatt ebenfalls. Aber auf dem Auswertungsblatt sehen sie grau hinterlegt, welche Antworten die richtigen gewesen wären. Mhm. Das heißt also, sie können beim Übertragen, was habe ich angekreuzt und was was kriegt der Prüfer zu sehen, können sie quasi ein bisschen tweaken.
Optimieren.
Ja? So, was allerdings passiert ist, sie können auf dem Auswertungsblatt, wo die richtigen Lösungen angegeben sind, dann ihre Kreuze machen und dann müssen sie selber zusammenzählen, wie viele richtige Antworten sie haben, schreiben die Summe oben auf das Blatt. Sie geben beide Blätter ab, der Prüfer guckt sich aber nur das Auswertungsblatt an und die Summe oben. Das heißt, der checkt nicht die Originalantworten und gibt dann entsprechend Geld raus. Ja?
Und das wussten die,
dass der genau. Okay. Die wurden instruiert, du gibst beide Blätter ab, der Prüfer guckt sich nur die Summe auf dem Auswertungsblatt an und dann kriegst du entsprechend dein Geld. Mhm. Ja, sie mussten aber beide Blätter abgeben.
Ja, da könnte ein oder andere vielleicht schon mutmaßen, dass es eine Falle ist. Aber ja, gut, die meisten wahrscheinlich nicht.
So. Dann gibt es die Gruppe C, da wurde das noch ein bisschen weitergetrieben. Und zwar, die müssen nur das Auswertungsblatt mit den vorher draufstehenden richtigen Antworten abgeben und oben eine Summe draufschreiben. Und das Originalblatt, wo sie ihre Originalantworten drauf haben, können sie schreddern. Müssen sie also nicht abgeben. Mhm. Und die vierte Gruppe, die muss gar nichts abgeben, die macht den Test, überträgt die Sachen aufs Auswertungsblatt, schmeißt beide Blätter weg und geht einfach vor zum Prüfer, wo ein Glas mit Geld steht und sie können sich so viel Geld rausnehmen, wie sie halt glauben, dass sie richtige Antworten hatten. Mhm. Ergebnis der Kontrollgruppe, die nicht schummeln konnte, die hatten im Schnitt 32,6 richtige Fragen von 50. Mhm. And now you. Was glaubst du, wie viel richtige Fragen hatte die Gruppe, die ein bisschen schummeln konnte? Also die quasi das Auswertungsblatt.
Ich glaube, ich würde sagen 36. Also wäre ich so 10% drauf, wo die gesagt haben, ach, ich kann es jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen.
Wirklich? Exakt. Die haben 36,2 von 50. So.
Und die nächste?
Was ist mit der Gruppe, die richtigen Antworten gesehen hat und das Originalblatt nicht mit abgeben mussten? Mhm. Was glaubst du, wo ich gelandet bin?
Irgendwas zwischen 40 und 42. Ich sage jetzt mal 42.
Nee. 35,9. Die haben leicht weniger geschummelt als die Gruppe davor.
Das ist ja interessant.
Und die letzte Gruppe, die gar nichts abgeben musste und einfach nur hingehen konnte und sich Geld rausnehmen konnte, was glaubst du, was die hatten? Im Schnitt? Wie viel richtige
Antworten? Also, Moment, aber die, lass mich kurz überlegen, die wussten selbst, wie viel sie hatten oder wussten sie es nicht? Also sie haben es schon für sich abgewertet, aber nicht abgegeben.
Die haben
einen
Test gemacht.
Genau.
Mhm. Genau.
Die haben dann die richtigen Antworten gesehen und haben, genau, okay.
Und haben einfach beide Blätter weggeschmissen und sind vorgegangen und haben sich Geld rausgenommen.
Ich weiß, ich hab so in Erinnerung, dass wenn man sich einfach was rausnimmt, dass die Leute dann immer gar nicht so krass dreist sind. Aber, also habe ich in Erinnerung, aber so vom Gefühl her, lass mich kurz überlegen, ich gehe da rein. Ach komm, komm, die müssen. Ich glaube, ich fühle es nicht. Ich fühle schon, dass die am meisten genommen haben.
Nee.
Nee, was haben die?
Nee. 36,1 im Schnitt von 50. Und die erste Schummelgruppe, die das größte Risiko hatte, erwischt zu werden, hat 36,2. Das heißt, Erkenntnis aus diesem Ding,
ja.
Wenn man die Möglichkeit hat zu schummeln, dann schummeln alle, aber halt ein bisschen nur.
Ein bisschen, ja. Mhm.
Und das Risiko, erwischt zu werden, hat quasi keinen Einfluss darauf, wie sehr du schummelst. Oder also ob du schummelst oder nicht.
Super spannendes Making Sense.
So, pass auf, geht noch weiter. Die Frage war dann aber, kann man eigentlich gegen Unehrlichkeit und Schummeln irgendwas machen? Also kann man einen Versuch so machen, dass die Leute, obwohl sie schummeln können, dann doch nicht schummeln? Dann gab es ein zweites Experiment. Gehe jetzt nicht so ins Detail darauf ein, wie der Test genau war. Auf jeden Fall musst du Matheaufgaben lösen und je mehr du löst, desto mehr Geld kriegst du. Der Unterschied war nur folgende. Es gab wieder eine Kontrollgruppe, die nicht schummeln konnte. Und dann gab es die Schummelgruppe 1. Ja? Und die hatten, bevor sie ihre Mathe-Tests machen sollten, die Aufgabe, sich an 10 Bücher zu erinnern, die sie in ihrem Studium gelesen haben. Und die andere Gruppe, die auch schummeln konnte, wurde gebeten, sich an die 10 Gebote zu erinnern und diese runterzuschreiben. Und dann ihre Mathenaufgaben zu machen. Das Ergebnis war, die erste Schummelgruppe, die sich nur an Bücher erinnern sollte, hat, wie vorherzusehen, leicht bessere Ergebnisse als die Kontrollgruppe gehabt. Also die haben auch wieder leicht geschummelt. Die Gruppe, die sich an die 10 Gebote erinnern sollte, haben exakt so viele durchschnittliche Aufgaben gelöst wie die erste Gruppe, die nie schummeln konnte. Und dabei hat es keinen Unterschied gemacht, ob du dich überhaupt an irgendwelche Gebote erinnern konntest oder nicht. Also die meisten haben 2 oder 3 vielleicht aus dem Kopf runterschreiben können. Die wenigsten konnten sich an alle erinnern. Also ob du alle rezitieren konntest und nur 1 oder 2, hat keinen Unterschied gemacht. Allein die Frage, versuch dich mal an die Gebote zu erinnern, hat dazu geführt, dass Leute sich komplett integer verhalten haben und nicht geschummelt haben, obwohl sie hätten können.
Mhm. Siehst du, deshalb war die Kirche so ein Erfolgsrezept so lange. Also,
Buch, ich würde jedem empfehlen, das Buch allgemein zu lesen. Es ist viel zu detailliert, alles zu erklären, wo kommt Ehrlichkeit her und wie erklärt Freud das und bla. Aber seine Frage war natürlich, okay, man kann jetzt nicht bei jedem Kram auf die Bibel schwören. Das ist ein bisschen unpraktikabel. Religion ist eh so ein bisschen schwierig, ja. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, Commitment zu bekommen, um aufrichtiger zu sein und denselben Effekt zu provozieren? Also haben sie wieder ein Experiment am MIT gemacht, wieder mit Matheaufgaben. Und die erste Gruppe, die musste ihre Lösung dem Prüfer abgeben, der hat sie gegengecheckt, alle konnten sehen, dass sie da das übergeben. Und dann hat er geguckt, wie viel hast du richtig und wurde bezahlt. Die zweite Gruppe hatte die Möglichkeit, ihr Lösungsblatt zusammenzufalten, zu behalten und lediglich zu sagen, wie viele Aufgaben sie richtig hatten, dem Prüfer. Und der hat ihnen dann entsprechend
Mussten es nicht abgeben, sozusagen.
Ja? Mussten es nicht abgeben. Und dann wurden sie entsprechend ausbezahlt. Und bei der dritten Gruppe, die hatten genau die gleiche Möglichkeit, falte dein Lösungsblatt zusammen und sag lediglich, wie viel du hast. Der Unterschied war nur, bei der dritten Gruppe, die haben auf dem Test ein Statement unterschreiben müssen, das sich frei übersetzt liest, wie: mir ist bekannt, dass dieser Test unter den MIT-Ehrenkodex fällt. Und da haben sie eine Unterschrift drunter gesetzt. Und die haben auch wieder nicht geschummelt, obwohl sie ihr Lösungsblatt zusammengefaltet haben. Und der allergrößte Witz war, es gibt keinen MIT-Ehrenkodex. Also das ist frei, also den gibt es nicht mal. Ja? So. Das heißt also,
du hast also ein bisschen Commitment genau initiiert, das heißt, es würde ja schon auch dahingehend befürworten, dass man halt so Mission Statements, Mission Y macht, wo alle sich darauf einschwören. Ich weiß nicht, in einem normalen Unternehmen kommst du ja nicht rein als neuer Mitarbeiter und unterschreibst irgendwas, aber so teilweise ist das ja schon in dem Prozess so, oder? Wenn du dir eine gemeinsame Werte überlegst und sowas, dass da alle drauf einzahlen und am Ende sagen, ja, ich bin dabei.
Genau. Das macht Sinn. Das ist dann. Um da jetzt mal einen sehr interessanten Spagat hinzukriegen. Ich bin ja Unternehmensberater von meinem ersten Beruf her, ja. Wir beraten ja Unternehmen oder auch Führungsteams bei der Frage, wie kann man sich gut organisieren, gut zusammenarbeiten, was hilft nicht. Und es gibt, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ein Buch, das heißt Reinventing Organizations von Frederic Laloux, auch schon ein bisschen älter. Das ist 10 Jahre alt, merke ich jetzt gerade, meine Güte. Und der hat nach Organisationen gesucht, die anders aufgebaut sind als der klassische Konzern, der Regelwerke hat und für jeden Kram ein Formblatt und Vorschriften und sowas, ja. Und der hat, um es kurz zu machen, einen Appell gehabt, Prinzipien aufstellen statt Regeln aufstellen. Und er hat ein Beispiel gehabt von einer Firma, die hat versucht, ohne irgendwelche großen Regeln und Gebote und Strafen und ne, so auszukommen. Es gab auch keine Reiserichtlinien in dem Sinne, sondern der Appell, reise so, wie du es auch, also wie es sinnvoll und dem Aufwand angemessen ist und so. Und der hatte dann das Problem, dass es gab quasi einen Werkzeugschrank bei dem Maschinenbauer und es gab die Regel, man darf sich auch Werkzeug ausleihen. Nach Hause mitnehmen, ja, also Firmeneigentum mitnehmen und so. Und dann sind hier und da mal Dinge abhanden gekommen. Also da wurde eine Bohrmaschine ausgeliehen, nicht zurückgebracht, also geklaut. Und dann war die Frage, wie reagiert man da drauf? Und statt sofort den Schrank wieder zuzuschließen und zu sagen, Experiment gescheitert, die Leute nutzen mich aus, hat er einen Flipchart vor den Schrank gehängt und hat gemeint, hey Leute, es ist total schade, wir haben hier Werkzeug für alle zugänglich gemacht, scheint nicht so gut zu funktionieren und ich würde mich freuen, wenn die Person, die das irgendwie mitgenommen hat, wieder zurückgibt, weil das ist dann Schaden für die anderen, sonst können wir das quasi gemeinschaftlich aufrechterhalten. Und magisch war plötzlich immer diese Bohrmaschine wieder da. Das heißt also, dieser reine Appell an das schlechte Gewissen, in Anführungszeichen in dem Sinne, hat dazu geführt, dass dann alles wieder beim Alten war. Und der Typ, dieser Manager, um den es da geht in dem Buch, der hat dem Reflex widerstanden, sofort alles wieder Platz zu machen, zu sagen, es klappt nicht, Vertrauen missbraucht, ich brauche wieder Regeln und muss Strafen einführen, so. Es scheint zu funktionieren. Und ja, das, also, was da, genau, und das, was diese Erkenntnis aus diesen Experimenten ist, der Appell an Integrität kurz vor Situationen, wo du verführt sein könntest, dich unethisch zu verhalten, funktioniert und wirkt. Und das kann man auf alle Lebensbereiche übertragen, bis hin zu eben im Unternehmen, wenn du ein Unternehmen führst, das hilft mehr, als wenn du Regeln aufstellst und Leuten sagst, wenn ihr euch nicht daran haltet, dann.
Ja, ich finde das auf so vielen Leveln spannend, weil zum Beispiel das mit dem Unternehmensgut, was dann abhanden gekommen ist, da hätte ich sogar gemutmaßt, dass vieles auch nicht bewusst ist, sondern vergessen, nicht drauf aufgepasst und so weiter und so fort. Bei sowas ganz Werthaltigen wie einer Bohrmaschine, okay, vielleicht hat es auch der eine oder andere einfach vergessen, hat gesagt, ich muss mal nachgucken, aber dass dann quasi alles wiederkam, überrascht mich doch ein bisschen, ja. Sehr spannend, ne? Da kann man ja einiges draus ableiten, vor allem diese Sache, dass, also, warum ist der Mensch denn überhaupt so ein bisschen unehrlich? Ist es wahrscheinlich nicht auch irgendwie evolutionär bedingt, dass der Mensch gelernt hat, naja, er muss tendenziell schon auf sich selbst achten und immer gucken, wo kann er sich selbst ein bisschen bevorteilen, weil im Zweifelsfall sichert das mein Überleben, ja? Das so irgendwie biologisch kann ich mir vorstellen, genetisch ist das irgendwie veranlagt,
also der, uns, oder? Als Mensch. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber der Autor von dem Buch, Predictably Irrational, hat gesagt, es gibt, also das Interessante ist ja, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind unfassbar hohe Werte, fast in jeder Kultur, die es gibt. Also nicht nur die deutschen, sondern alle Kulturen werten Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit als unfassbar hohes Gut. Und trotzdem verhalten wir uns oft nicht so. Und seine Vermutung ist, dass bei großen Verstößen, also wo es um viel geht, da haben die meisten Menschen eine aktive Kosten-Nutzen-Abwägung. Also lohnt sich das jetzt hier unehrlich zu sein oder nicht und wie groß ist der Schaden für mich und dann entscheidet man sich oft dagegen. Wenn es aber kleine Dinge sind, wie zum Beispiel da liegen 40 Konferenztische-Blöcke mit Stiften rum, da kann ich ja einen mitnehmen, da hast du dann diese Kosten-Nutzen-Abwägung eben nicht.
Ja, aber ist das jetzt so schlimm? Weil es summiert sich halt. Nee, das hast du ja anhand der Statistik vorher gesagt. Und ich frage mich halt, muss man das unterbinden? Weil ich kann das schon voll verstehen, dass man bei den kleinen Dingen keine Kosten-Nutzen-Abwägung trifft und ich finde es vielleicht auch okay, dass man das nicht macht und dass jeder mal so hier und da Kleinigkeiten für sich selbst mitnimmt, wenn er es nicht systematisch andere benachteiligt. Das wäre vielleicht wichtig
zu richtig sagen, ja. Genau. Also man kann einfach feststellen, es ist so, das ist vielleicht die eine Erkenntnis. Menschen schummeln, wenn sie können, aber nicht in dem Ausmaße, wie sie, sie nutzen es nicht maximal aus. Das wäre jetzt die Erkenntnis aus diesen Experimenten. Und ein Appell an die Integrität führt dazu, dass man dann doch ehrlich ist, ob man schummeln könnte. Das ist so.
Das ist super spannend. Also da muss ich mal drüber nachdenken, was das auch für mein Unternehmen bedeutet. Weil, wie du schon sagst, dieser Reflex, dann irgendwie Dinge mehr zu kontrollen, mehr drauf zu achten. Bei uns eine Firma mit Produkten im Nahrungsbereich ist natürlich immer sexy, dass die Leute sich was mitnehmen. Und dann haben wir auch gefragt, wir wollen jetzt nicht irgendwie so spießig sein und sagen, hey, nur so und so viel pro Mitarbeiter. Oder wie sollen wir das machen? Und dann war halt die Idee, dass man quasi einfach nur so einen Teams-Chat hat, wo die Leute was eintragen müssen, wenn sie was mitnehmen, ja, um so ein bisschen Visibility reinzubekommen, was natürlich wahrscheinlich automatisch zu so einer kleinen, also was so eine Kosten-Nutzen-Abwägung erzwingt, sozusagen. Naja, ich kann jetzt hier nicht so häufig was einschreiben, ja. Ist jetzt wahrscheinlich gar nicht dieser Appell-Charakter, vielleicht eher so indirekt, ne? So ein Appell, hey, überleg mal, ne, wenn hier jeder jetzt andauernd was reinschreiben würde, wäre blöd, ne? Ich finde es aber eigentlich viel eleganter, was du sagst, dass man so ein bisschen an die Integrität taktisch appelliert, anstatt eben zu viel mit Regeln und so zu machen. Super spannend, ey. Dankeschön. Danke, ja, Michael. Bitte. Das ist ja total hilfreich hier. Mega.
Das kann man jetzt auch falsch verstehen, ne? Also ich habe das jetzt, das kam jetzt so an, also bei dem ganzen anderen Scheiß, den du so erzählst, also das hat mich jetzt richtig weitergebracht. Aber das ist das, was ich meinte in der Vorbereitung, ne? Also, weil ich meinte, das könnt ihr dann nicht wissen, weil wir reden ja nicht, wir haben ja nicht einen 24-7-Podcast. Mhm. Ja, ich habe ja gesagt, dass es mir manchmal schwerfällt, große Themen, also ich würde gerne über sowas reden. Und das ist halt manchmal in der Vorbereitung schwieriger zu finden als hier ein Wissensnugget, da eine News, weißt du?
Sondern total, ja.
Solche Fundamentale. Aber ich versuche mir jetzt auf solche Themen zu konzentrieren, weil bringt mich ja auch weiter, mich total über sowas reinzulesen.
Ne? Ja, stimmt. Ja. Wenn wir so zurückblicken, hatten wir, glaube ich, auch die ganz unterschiedlichsten Episoden, je nachdem, wie viel Zeit, Muße, Stress wir auch hatten, wo uns mal was tiefer beschäftigt hat, war ein bisschen random. Aber ich würde auch schon sagen, genau, so tiefere Themen machen halt besonders viel Spaß. Kann man vielleicht im Alltag nicht immer erzwingen. Aber ich denke, was klar ist, diese Wissensnuggets, die auch meines Erachtens, wie gesagt, manchmal schwerer sind zu konservieren, die finden sich immer. Ne? Das heißt, da wirst du sowieso immer welche haben, auch wenn du so ein tiefes Thema hast.
Ja, die habe ich immer was dabei.
Also ich bin beeindruckt und ich kann dich nur bestärken darin, solche tieferen Themen super spannend, gerade wenn es diesen psychologischen Touch hat. Ne? Das ist ja auch einfach was zu dir passt, wie meine Faust auf dein Auge. Ja? Also finde ich richtig cool.
Entschuldigung, bitte was?
Dann komme ich zurück auf meine Wissensnuggets.
Wie deine Faust, was?
Das hast du, glaube ich, falsch gehört, ja.
Was ist los mit dir? Ja, bitte.
Also, es ist jetzt nicht alles total Wissensnugget, aber wir sprachen ja nicht, beziehungsweise nur ein bisschen über Israel. Da hatte ich dir es klingt schon irgendwie komisch, aber die Judendoku empfohlen. Hast du da mal reingeschaut? Das würde ich hier nochmal kurz als
Medizin. Noch nicht. Okay. Ich habe allerdings, wir sind ja Fanboys von diesem What Happened Newsletter, und da gab es am Sonntag einen Explainer, die Geschichte über die Region, in der jetzt Israel ist. Habe ich auch gar nicht zu Ende gelesen, komplett, weil das war dann doch sehr viel. Aber ich habe mich angefangen damit auseinandersetzen, aber die YouTube-Doku habe ich noch nicht geguckt. Nein.
Okay, also ich kann das nur empfehlen, so ein kleiner, also warum ist das jetzt ein wichtiges Making Sense für mich? Weil der Konflikt natürlich da ist und wir haben ja gesagt, der Mensch hat immer begrenzte Aufmerksamkeit und Energie und ich glaube, so mein Meta-Making Sense ist immer so die Kräfte für sich zu nutzen, ne? Und jetzt eine Kraft, so wie das gelingt ist gerade, dass dieser Nahost-Konflikt sehr präsent ist und dass diese Aufmerksamkeit, die da eh schon ist, einmal möglichst sinnvoll nutzt, um sich einmal mit dem Thema zu beschäftigen. Also würde ich es mal framen, ja. Und es gibt so eine Judendoku, die gibt es schon sehr lange, von der ARD oder WDR oder sowas war das, ja. Und die hätte ich mir mal angeschaut, weil ich das gerne beim Reisen gemacht habe, wenn ich insbesondere wenn es ein anderer kultureller Raum war, wenn ich dahin gehe, dass ich mich irgendwie aktiv, proaktiv damit auseinandersetze und nicht da wie ein Dulli hinfahre und mir Sightseeing-Objekte angucke und ein paar Cocktails trinke, ja. Das habe ich mit meiner Frau gemacht. Wir waren 2018 in Israel und haben dann quasi auf dem Weg dahin und dann auch vor Ort, weil es sich dann auch ein bisschen gezogen hat, so eine 6-7-teilige Doku über die Geschichte der Juden angesehen. Und das ist einfach super spannend, weil einerseits finde ich es krass, dass es gerade nur so 15 Millionen klassische Juden, reine Juden gibt, sozusagen auf der Welt, was sau wenig ist, ja, gegenüber ein paar Milliarden Muslimen, ja. Und dass die trotzdem so eine wichtige Rolle in der Geschichte gespielt haben und auch heutzutage noch. Und allein wie bedeutend Israel als dieses ganz, ganz kleine Land ist, finde ich faszinierend. Und wenn man sich manchmal fragt, hey, also jetzt mal ein bisschen provokativer formuliert, warum schenken wir dem so viel Aufmerksamkeit und warum machen die Juden immer so einen Alarm oder, keine Ahnung, warum sind immer wieder andere schlecht auf Juden zu sprechen, wie jetzt in dem Fall offensichtlich viele im muslimischen im Kulturraum, finde ich es mal krass, diese Doku anzusehen, um sich zu sensibilisieren, dass das echt wie so eine kleine Anomalie in der Menschheitsgeschichte ist. Es ist immer schon eine kleine Gruppe gewesen, relativ, und hat aber auch damit zu tun, dass sie immer wieder vernichtet wurde. Obviously im Dritten Reich von Deutschland signifikant dezimiert. Aber in meiner Vorstellung war es lange Zeit so, ja, die Juden, die waren halt mal da ganz früher da wo jetzt heute Israel ist und Palästina. Und dann, ja, irgendwann so vor 200 Jahren wurden die ja verdrängt und dann, ne, der finale Hammerschlag war Deutschland und so ist es also entstanden. Nein, es ist faszinierend, dieser Doku zu sehen und ist auch sehr unterhaltsam, also wenn man jetzt nicht trocken ein Buch drüber lesen will, einfach mal allein oder mit Partner, Partnerin, die ersten ein, zwei Teile gucken und gucken, ob es einen fasziniert, dass das halt schon vor 2000 Jahren angefangen hat, dass sie immer wieder irgendwo interessanterweise tatsächlich relativ entscheidende Rollen in der Gesellschaft und der Wirtschaft gespielt haben, ja, als wären sie irgendwie total leistungsfähig, smart oder keine Ahnung, ne, irgendwie als hätten sie so ein Talent, ja, und die dann immer da, wo sie sich ausgebreitet haben oder wo sie präsent waren, das war auch häufig mal in Spanien und Portugal oder Italien und sonst wo, ja, oder in Polen, ja, und in Russland, dass sie dort über ein paar Jahrzehnte immer an Dominanz gewonnen haben und dann immer, als wäre die restliche Bevölkerung oder die anderen Ethnien in der Region eifersüchtig, ja, und haben denen was missgönnt und konnten das dann irgendwie nur rechtfertigen, keine Ahnung, minderwertigkeitskomplettmäßig von wegen, hey, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit denen, ja, und dann wurden die immer, also wirklich, konnte es fast die Uhr danach stellen, alle paar Jahrzehnte vernichtet und vertrieben, ja, also ich war wirklich fassungslos, ja, dass wir quasi nur die letzten 100 Jahre, sag ich mal, auf Schirm haben, aber dass das eigentlich schon seit 2 Jahrtausenden so geht, und das finde ich mal, also deshalb, vielleicht hast du ja mal Lust, du fällst ja auch manchmal in so Doku rein, dir das anzugucken, dass wir dann nochmal drüber reden, weil das echt wie so eine Anomalie in der Menschheitsgeschichte. Deshalb verstehe ich, dass die Juden, keine Ahnung, gefühlt bewaffnet geboren wären, weil nichts anderes hat die Geschichte und haben alle anderen Menschen der Geschichte ihr zu verstehen gegeben, dass sie von Anfang an damit rechnen müssen, dass sie in ihrer Lebenszeit vernichtet werden sollen. Weißt du? Das ist crazy.
Das ist lustig, weil ich habe dann, meine Mutter war ja zu Besuch am Wochenende und die hat genau diese Frage gestellt. Was ist es an dem jüdischen Volk, das dazu führt, dass die seit Tausenden von Jahren ständig irgendwo vertrieben, bedroht oder mit Gewalt bekämpft werden?
Also ich würde sagen, es ist wirklich eine Art von Erfolg. Also das nimmt man so aus der Doku mit, ja?
Ja, genau, genau. Also das war, genau, höre ich jetzt, ne? Aber macht auch Sinn, ja? Aber ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ich finde das, ja.
Ja, genau. Also das ist ein kleines Making Sense, diese Geschichte der Judendoku ansehen. Kannst du auch gerne mal deiner Mutter schicken, würde mich auch mal interessieren. Habe ich ein Thema, wenn ich sie das nächste Mal sehe, worüber ich mit dir sprechen kann. Ich wollte aber an dem Punkt auch gleich dieses Thema begrenzte Aufmerksamkeit einmal wieder beleuchten. Und zwar, du siehst ja, wie dann viel Aufmerksamkeit dahin geht, dann plötzlich sehr viel weniger auf Ukraine, Russland, wobei immer noch relativ viel, ja. Und dann, wenn dann zeitgleich sowas passiert wie Afghanistan, Erdbeben, hast du vielleicht mitbekommen, ja. Das ist ja so ein bisschen die Kategorie Bad News heute, 1000 Menschen gestorben und also furchtbar, ne? Er erfährt kaum Aufmerksamkeit und ich kann es uns auch nicht übel nehmen, ja, es ist einfach so viel los, also du kommst ja, musst ja, also, weißt du, du kannst, also du bist ja depressiv, wenn du allem folgst. Deshalb wollte ich nur mal sagen, by the way, nebenbei krasse Katastrophe in Afghanistan und auch Bad News, wieder Thema Staat und wie peinlich ist es und wie krass manche Staaten auch versagen. Diese ganze Sache mit der Taliban war das letzten Sommer, ne? Also vor 1,25 Jahren ungefähr, ja. Als die Macht ja wieder übernommen haben und die westlichen Staaten fliehen mussten. Danach hat ja, for the record, ja auch Deutschland gesagt, ja, wir legen da so ein Programm auf und dann holen wir noch ganz viele nach, die für uns gearbeitet haben, die jetzt nicht fliehen konnten, aber eigentlich auf der westlichen Seite stehen, ne?
Ja.
Und da hatte, ich glaube, Baerbock tatsächlich auch gesagt, ja, wir fahren das Programm an und irgendwann können dann 1000 Leute pro Monat zu uns kommen nach Deutschland, ja, im Nachhinein, ja. Und seit dieses Programm angelaufen ist, kam insgesamt 13 Afghanen nach Deutschland, ja, seit einem Jahr, ja, also auch furchtbar, also Kategorie Bad News wollte ich auch einmal der Vollständigkeit halber erwähnen, weil sowas finde ich auch, geht da manchmal unter und ich finde es irgendwie interessant, so versuchen möglichst alles zu beleuchten, deshalb mag ich auch den WhatsApp-Newsletter, der einem jeden Morgen so die Übersicht über die ganze Welt kurz aufbereitet gibt, da habe ich aber auch noch ein paar schöne Sachen gefunden und zwar einerseits mal wieder so eine längerfristige Statistik, die ich ja manchmal auch raushaue, wie entwickelt sich dann die Menschheit als Ganzes. Und da war jetzt was über, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, jetzt wo du diesen Newsletter auch liest, auf meine Empfehlung hin, dass irgendwie das Hungerleiden weiter zurückgegangen ist. Hast du das gelesen?
Ja.
Genau, also ist jetzt zuletzt nicht mehr so stark zurückgegangen die letzten 10 Jahre. Also knapp 10% der Bevölkerung, würde man sagen, haben immer noch nicht genug Nährstoffe und Essen, wie sie es brauchen. Aber es ist leicht besser geworden und in the meantime ist die Menschheit halt krass gewachsen. Also, und dabei haben wir ja mittlerweile viel mehr Handelsrestriktionen und weniger weltweite Kooperation und bla bla. Ne? Also es ist eigentlich ein vorsichtiges, gute News, dass das wenigstens nicht noch schlimmer geworden ist, sondern dass wir da irgendwie uns noch zusammenreißen und soweit der Trend stimmt auch. kürzlich, ja.
Darf ich noch was Lustiges sagen zu dem Afghanistan-Thema?
Bitte.
Und den Taliban und so. Mhm. Ich habe da mal einen Tweet gelesen, fand ich sehr lustig. If you ever feel useless, just remember, USA took 4 presidents, thousands of lives, trillions of dollars and 20 years to replace Taliban with Taliban.
Ja, stimmt, habe ich auch gelesen, ja. Ist natürlich ja manchmal eine witzige Verdichtung der Ereignisse, ja, aber it's true.
It's funny because it's true. Ja. Entschuldigung, so, bitte.
Vielleicht ansonsten noch zwei Kleinigkeiten und noch ein Wissensnugget zum Abschluss, weil wir sind ja schon wieder bei der Stunde und ich konnte gar nicht mein großes Thema platzieren mal wieder, aber ich hatte es dir schon geschickt, gehen wir nächste Woche mal an. Also kleine Good News am Rande ist Thema Populismus nochmal, wo wir ja in der Vergangenheit gesagt haben, das wird immer schlimmer, wie schlimm ist es? Und ich bin da immer noch so ein bisschen auf der entspannteren Seite, wo werde da auch tatsächlich ab und zu mal so ein bisschen kritisch angegangen, auch in ein, zwei anderen Freundeskreisen. Hey, wie kannst du das auf die leichte Schulter nehmen? Aber ich glaube einfach, ich sehe das ein bisschen rationaler, echter, ja, und bin ein bisschen weniger emotionsgetrieben. Weil, Beispiel Polen jetzt, war die Wahl, ich meine, die neue Regierung steht auch nicht, aber ich finde, das ist das, was ich meine, da kommt mal eine rechte Regierung an die Macht. Und sie hat als Widerstand halt zum Beispiel die Verfassung, dass Polen jetzt nicht ganz böse wurde die letzten 8 Jahre und Populisten werden auch wieder abgewählt. Oder jetzt kommt ja wahrscheinlich eine nicht populistische Koalition an die Macht, ja, obwohl die sogar wirtschaftlich relativ erfolgreich waren und eigentlich auch für sich einige Argumente gesammelt haben. Und die diese rechtspopulistische Partei, die PiS, hat ja auch gewonnen, aber reicht halt nicht in der Koalition zur Mehrheit, ja. Also nur mal for the record, ne, es geht nicht immer alles von dem Bach herunter. Manchmal muss auch mal ein bisschen das Schlechte da sein und dann erkennt ein signifikanter Teil der Bevölkerung, okay, war jetzt eigentlich auch nicht besser. Genau, und das Thema, warum ist die AfD so relevant, habe ich hier zwei, hast du ja auch in dem Newsletter dann gelesen, interessante Studien, und zwar, dass zuletzt im ARD Deutschland-Trend gefragt wurde, was sind denn die Top-Themen, die gerade Angst machen in der deutschen Bevölkerung, und das war Zuwanderung, Migration mit 44%, ich weiß jetzt gar nicht genau, was der Datenerhebungszeitraum war in den letzten Wochen, ja, Krieg 18%, wo ich mich schon gewundert habe, ich glaube, das war vor einem Jahr wahrscheinlich auch deutlich höher, ja, und dann so Altersversicherung, Vorsorge 13%, und da war dann Klima nur noch 1-2%, ja, und das hat für mich so ein bisschen gezeigt, warum ich glaube ich diese in der Demokratie, das ist natürlich der Nachteil der Demokratie, dass es irgendwo schon emotionsgetrieben ist, aber warum ich auch bei so Themen wie Rechtspopulismus manchmal so ein bisschen entspannter bin, weil das ist halt offensichtlich jetzt ab und zu aktuell top of mind in der Bevölkerung, ne, weil eben viele Flüchtlinge kommen, wie es auch schon mal vor 8 Jahren war. Ich glaube, da werden wir auch wieder eine Lösung finden, auch wenn sie unter gewissen Gesichtspunkten natürlich nicht gerade sehr menschlich ist, ja. Und wie gesagt, vom Jahr war es ein Krieg, vor 2 Jahren war es eher das Klima. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, dass wir systematisch rechtspopulistischer werden, ja. Und dagegen gab es nämlich noch eine andere Studie von der deutschen R&V-Versicherung, die jetzt wo die Deutschen über längeren Zeitraum befragt wurden. Und da waren die Top-Themen so im langfristigen Schnitt eher bezahlbarer Wohnraum und Steuerabgaben und soziale Leistungen des Staates, ja, die dann irgendwie über den anderen Themen standen. Fand ich ganz interessant, ja. So. Ja.
Nice.
Das war's for today. Bisschen trocken. Gut, dass du hier ein bisschen Tiefe reingebracht hast.
Wahnsinn.
Hast du auch ein bisschen was von mir mitnehmen können, wenigstens?
Ja, natürlich.
Ja.
Natürlich. Es gibt's ein Recap beim nächsten Mal.
Cool. Ich hoffe, dich hat's auch nicht irritiert, dass, als du über deine Harvard-Studien geredet hast, dass ich mich kurz hier ausgezogen habe und schon mal mein Sportoutfit angezogen habe.
Nee, ich habe nur gesehen, dass du ein bisschen zu lange deine Brust in die Kamera gehalten hast. Ich meine, es gibt ja diese Momente, wo du sagst, okay, das ist jetzt awkward. Also das war jetzt genau eine Sekunde, eine halbe Sekunde zu lang, dass man sagen könnte, das war ein Zufall.
Ja.
Hat mich aber natürlich nicht aus der oberen Gassen einfach weiter erzählt. Das hat keiner gemerkt.
Ja. Super, nee, war ein Test, also ob ich dich aus der Kontenance bringen kann. Also gut gemeistert. Ich hätte mir vielleicht so ein süßes Lächeln gewünscht, von wegen, ja, du kriegst mich nicht, aber was soll's. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch laufen. Es ist 20.42 Uhr, da ist ja noch ein bisschen Zeit heute am Tag, ne?
Da ist noch Zeit. Ich habe meinen Sport heute Morgen schon gemacht. Ich wünsche dir viel Spaß, Christopher. Mhm. Wir sehen uns nächste Woche. Halt die Augen steif.
Dankeschön. Du bist halt ein Frühaufsteher, ne? Und dafür kann ich hinten raus länger, weißt du? In diesem Sinne, auf eine gute restliche Woche und bis nächste. Bis dann.
Tschüssi.
Ciao, wow.